Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland hat bei der UN-Generalversammlung eine Schlappe erlitten. Es hatte sich für 2 Jahre um einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat beworben. Doch bei der geheimen Wahl in New York wurde die nötige Zweidrittelmehrheit verfehlt. Stattdessen wird Westeuropa nun durch Österreich und Portugal vertreten. Sie bekamen schon im ersten Wahlgang genug Stimmen.
Austria. 131 Stimmen für Österreich. Zwei Drittel Mehrheit und ein klarer Sieg. Auch Portugal setzt sich durch. Versteinerte Mienen bei den Deutschen. Nur 104 Stimmen. Sie scheitern im Sicherheitsrat, obwohl der Außenminister persönlich seit fast einer Woche politisches Speeddating in New York absolviert hat.
Deutschland war bereit, in den kommenden 2 Jahren einen substanziellen Beitrag zur Arbeit des Sicherheitsrates zu leisten. Wir haben ein gutes Angebot unterbreitet. Es ist klar, das Ergebnis ist eine echte Enttäuschung. Und es ist eine herbe Niederlage.
Deutschland hatte darauf gehofft, im mächtigsten Gremium der Weltgemeinschaft mit am Tisch zu sitzen. Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Staaten, davon 5 Ständige, Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China. Nur sie haben ein Vetorecht. Die 10 nichtständigen Mitglieder werden für 2 Jahre gewählt. Österreich hatte für sich als neutrales und kleines Land geworben und damit offenbar überzeugt. Österreich war schon immer eines der Länder, das daran glaubt, dass sich Rechtsstaatlichkeit durchsetzt und nicht das Recht des Stärkeren. Das ist besonders wichtig für kleine Länder wie Österreich. Deutschland könnten seine starke Unterstützung für die Ukraine und seine große Nähe zu Israel zum Verhängnis geworden sein.
Raus im ersten Wahlgang mit einer so deutlichen Niederlage hatte niemand gerechnet. Deutschland hatte darauf gesetzt, als zweitgrößter Geldgeber punkten zu können. Doch viele in New York nehmen Deutschland die enge Beziehung zu Israel übel. Anders als die meisten UN-Mitgliedstaaten hat Deutschland es immer abgelehnt, Israels Vorgehen in Gaza scharf zu verurteilen.
Claudia Buckenmeier in Berlin. Bundeskanzler Merz strebt für Deutschland ja international eine Führungsrolle an. Wie groß ist der Rückschlag bei den Vereinten Nationen heute?
Tja, Bundeskanzler Merz selbst sagt, wir haben das Ziel nicht erreicht. Enttäuschung also. Aber zugleich versichert er, Deutschland bleibe ein verlässlicher Stützpfeiler. Die Bundesregierung will nicht den Eindruck aufkommen lassen, als ob sie sich jetzt aus der internationalen Verantwortung zurückziehe. Doch Fakt ist, das tagelange Werben von Außenminister Wadephul hat nicht gereicht und der Kanzler selbst war möglicherweise zu wenig präsent. Die Opposition macht deshalb beide für das Scheitern verantwortlich. Die Linke spricht von einer Schlappe für den sogenannten Außenkanzler. Die Grünen nennen das Ergebnis blamabel. Verantwortlich dafür machen sie unter anderem die Kürzungen bei der humanitären Hilfe und die Haltung bei Fragen des Völkerrechts. Die Bundesregierung, die Deutschland zu einem globalen Schwergewicht machen wollte, hat in New York einen nicht kleinzuredenden Dämpfer erlebt.
Danke, Claudia Buckenmeier. Mit einem 3-tägigen Wirtschaftsforum wirbt der russische Präsident Putin um internationale Investoren. Doch darüber ziehen am Himmel von St. Petersburg dunkle Rauchwolken hinweg. Die Ukraine hat Energie- und Militäranlagen angegriffen. Mit Langstreckendrohnen aus einer Entfernung von mehr als 700 Kilometern. Getroffen wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein Ölterminal und ein Dock der Marine.
Es ist die Heimatstadt Putins, die von ukrainischen Drohnen getroffen wird. In St. Petersburg werden die Gäste des Internationalen Wirtschaftsforums mit den Rauchsäulen eines brennenden Ölterminals empfangen. Ukrainische Langstreckendrohnen haben die Anlage getroffen, genauso wie den Militärstützpunkt im nahen Hafen von Kronstadt, wie hier Aufnahmen des ukrainischen Militärs zeigen sollen. Dabei sollte das heute beginnende Investitionsforum für einen sicheren Handel mit Russland werben. 20.000 Besucher aus 130 Ländern werden offiziell erwartet. Die Russen hoffen auf neue Geschäfte. Der Kreml sieht sich durch die Angriffe in seinem Kriegskurs bestätigt. Allgemein kann ich sagen, dass wir die militärische Spezialoperation auch deswegen fortführen, damit es solche Schläge nicht gibt. Die Strategie der Ukrainer, Seit Wochen zielen sie mit ihren Drohnen tief ins russische Hinterland und auf die Ölindustrie. Mit ersten Folgen. Kerosin darf vorübergehend nicht exportiert werden. Ein Faktor für Russlands Kriegskasse, die vom Öl abhängig ist.
Diese Petrodollar-Ökonomie exportiert normalerweise raffinierte Produkte, also sowas wie Benzin. Das geht aber zunehmend schlecht, weil die Ukraine die Raffinerien kaputt schießt. Und das andere ist Rohöl. Das kommt auf den Weltmarkt über die großen Ölhäfen. Das geht aber auch zunehmend schwieriger, weil die Ukraine die Terminals dieser Ölhäfen beschießt.
Auch inländisch gibt es offenbar Engpässe. Besonders akut ist der Treibstoffmangel in den von Russland annektierten Gebieten wie der Krim. Aber auch in anderen Regionen wie St. Petersburg und Moskau wird der Kraftstoff teils rationiert. Das glanzvoll inszenierte Wirtschaftsforum in St. Petersburg soll eine andere Botschaft verbreiten. Am Freitag will Präsident Putin als Gastgeber dort reden.
Die Waffenruhe im Iran-Krieg ist erneut gebrochen worden. In der vergangenen Nacht griff Iran mit Raketen und Drohnen den internationalen Flughafen von Kuwait an. Ein Mensch wurde getötet und mehr als 60 verletzt. Das Gebäude wurde erneut schwer beschädigt. Es war erst am Montag wieder eröffnet worden. Die US-Armee griff nach eigenen Angaben iranische Raketenbasen an. Ins Inland. Bei vielen Rohstoffen ist die deutsche Wirtschaft auf Importe angewiesen, zum Beispiel bei Lithium oder den seltenen Erden. Um hier die Abhängigkeit zu verringern, hat die Bundesregierung ein Aktionsprogramm für mehr Kreislaufwirtschaft beschlossen. Ziel ist es, Rohstoffe durch Wiederverwendung, Reparatur oder Recycling im Wirtschaftskreislauf zu halten. Die Regierung will das Programm mit zunächst 260 Millionen Euro fördern.
Bei der Schwarzgruppe im niedersächsischen Meppen wird aus ausgedienten Batterien und Akkus etwa kostbares Lithium zurückgewonnen. Es ist die größte Anlage dieser Art in Europa. Das Ziel? Rohstoffe möglichst häufig wiederverwenden, auch um die wachsende Nachfrage aus der Industrie zu bedienen.
Wir haben ein flächendeckendes Netzwerk, das wir aufgebaut haben, um die Materialien zu erfassen. Und jetzt ist es der nächste Schritt, auch in die Wertschöpfungstiefe und in die Wiedergewinnung dieser Rohstoffe direkt zu gehen, um die dann der Industrie zur Verfügung zu stellen. Und das ist der Weg von weg vom Abfallentsorger hin zum Rohstofflieferanten.
Das Bundeskabinett hat das Aktionsprogramm zur Kreislaufwirtschaft heute verabschiedet. Es soll Deutschland unabhängiger machen von Rohstoffimporten und gleichzeitig das Klima schützen. Das Prinzip ist,
dass wir vom linearen Wirtschaften, ich stelle etwas her, dann ist es Abfall, hin zum zirkulären komme. Und das werden wir natürlich nachhalten mit Wachstumszahlen. 5% pro Jahr Wirtschaftswachstum in diesem Bereich ist mindestens angezeigt.
Unternehmen und Umweltschützer haben lange auf das Programm gewartet. Sie vermissen darin spürbare Anreize und verbindliche Vorgaben.
Wir hätten uns sehr viel mehr echte Impulse für Innovationen, für Investitionen, wirklich für die Umsetzung, für die Reise in eine kreislaufwirtschaftliche Strategie des Wirtschaftsstandorts Deutschlands gewünscht.
Laut Aktionsprogramm soll der Bund seinen Einfluss auf Unternehmen, bei denen er Mehrheitseigner ist, nutzen, wie die Deutsche Bahn. Sie sollen zunehmend mehr Recyclingprodukte einsetzen. In Meppen setzen sie stattdessen auf den Markt und könnten bei entsprechender Nachfrage die Kapazitäten verdoppeln.
Bekannt geworden ist sie als Rente mit 63. Jetzt hat die Bertelsmann Stiftung in einer Studie aufgezeigt, dass ein Ende dieser Frühverrentungen die öffentlichen Kassen um Milliardenbeträge entlasten könnte. Die Regelung ermöglicht es Beschäftigten, nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei früher in Rente zu gehen. Die Studie könnte die Diskussionen über eine Rentenreform in Zeiten knapper Kassen noch einmal anheizen.
Er schielt schon in Richtung Rente. Lothar Müller blickt auf ein langes Berufsleben zurück. Im November verabschiedet er sich mit 64 von seiner Firma Schweikert bei Heilbronn, 2 Jahre vor dem regulären Rentenalter, in den wohlverdienten Ruhestand, wie er sagt.
Ich denke, dass wenn jemand 45 Jahre gearbeitet hat, dass der dann seinen Ruhestand verdient hat.
Bei Müller greift die sogenannte Rente für besonders langjährig Versicherte, also die abschlagsfreie Frührente. Das als arbeitnehmernah geltende Institut für Wirtschaftsforschung Berlin hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung berechnet, welche Auswirkungen es hätte, wenn die gestrichen würde. Grundlage waren Daten der Deutschen Rentenversicherung für den Geburtsjahrgang 1957. Die Modellrechnung ergab, ohne die Frührente würden 9,5 Milliarden Euro pro Jahrgang gespart und rund 125.000 Arbeitskräfte erhalten. Der Ökonom und Regierungsberater Jens Südekum findet, der Ansatz nehme die falsche Gruppe in den Fokus, statt auf eine längere Lebensarbeitszeit zu setzen.
Ich würde eben ansetzen bei Gruppen im Arbeitsmarkt mit relativ kurzen Erwerbsphasen, also Menschen, die nur 30, 35, vielleicht 40 Jahre eingezahlt haben, und dort eben ansetzen mit der Verlängerung der Arbeitszeit.
Geschäftsführer Rainer Schweikert beobachtet, viele seiner Fachkräfte wollen früh abschlagsfrei in Rente gehen. In diesem Jahr stehen insgesamt 3 Verabschiedungen an. Deswegen muss Schweikert kostspielige Doppelstrukturen fahren.
Wir haben vor Jahren alle Stellen doppelt besetzt. Immer ein etwas älterer Mann oder Person mit einer jungen Person.
Lothar Müller ist froh, dass er Ende des Jahres in seinen Ruhestand starten kann. Er hofft, dass auch künftige Generationen noch von der abschlagsfreien Frührente profitieren.
Leerfahrten, hohe Kosten und eine stärkere Umweltbelastung, sagen die einen, ein Gebot der Fairness die anderen. Der Bundesgerichtshof hat heute mit einem Urteil die Rechte von Taxiunternehmen gegenüber Anbietern wie Uber gestärkt. Deren Wagen müssen nach einer Fahrt gleich zurück zur Zentrale fahren. Auf einen neuen Fahrgast warten dürfen sie, anders als Taxen, nicht. Uber kritisierte die Entscheidung des BGH als ökologischen Irrsinn. Taxiunternehmen fordern nun eine bessere Kontrolle der Rückkehrpflicht. Autofahrer in Bonn und im Rheinland müssen sich künftig neue Wege suchen und vermutlich in Geduld üben. Die marode Rheinbrücke Bonn-Nord ist heute Nachmittag kurzfristig komplett für den Verkehr gesperrt worden. Sie ist Teil der Autobahn 565 und mit 100.000 Fahrzeugen täglich die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Grund für die Sperrung seien strukturelle Schäden, die bei neuen Prüfungen entdeckt worden seien, so die Autobahn GmbH. Wütende Proteste gegen die Polizei in Großbritannien. Auslöser ist der Mord an dem weißen Studenten Henry Novak im vergangenen Dezember. Verübt von einem Mann aus der Sikh-Gemeinschaft. Am Tatort hatten Polizisten jedoch dem sterbenden Opfer Handschellen angelegt, weil sie Novak für den Täter hielten. Nach der Veröffentlichung eines Videos werden Vergleiche gezogen mit dem tödlichen Polizeieinsatz gegen den schwarzen US-Bürger George Floyd 2020.
Die letzten Lebensminuten des Studenten Henry Novak. Mehrmals sagt er, ich kann nicht atmen. Er habe Stichwunden. Doch die Polizisten untersuchen ihn lange nicht, legen ihm Handschellen an. Sie glauben dem Täter. Novak habe ihn rassistisch angegriffen. Eine Lüge. Die Bodycam-Aufnahmen wurden am Montag veröffentlicht, nach dem Urteil. Lebenslang wegen Mordes. Der Vater des toten Studenten macht der Polizei schwere Vorwürfe. Er wurde ohnmächtig, bevor ihm jemand geglaubt hat. Wir wollen nicht, dass sein Tod genutzt wird, um weitere Spaltung, Hass oder Spannungen zu schaffen. Wir wollen, dass unsere Straßen sicherer werden. Doch es gibt immer mehr Wut und Hass, vor allem in sozialen Medien. Die Wortführer auch Vertreter von rechten und Rechtsaußenparteien. Nigel Farage von der rechtspopulistischen Partei Reform UK warf der Polizei, Zitat, umgekehrten Rassismus vor.
Enough.
Genug mit anti-weißen Vorurteilen. Weiße Leben zählen genauso viel wie schwarze Leben.
Just as much as black lives.
Gestern gab es in der Nähe des Tatortes in Southampton Proteste. Dazu aufgerufen hatte unter anderem der rechtsextreme Aktivist Tommy Robinson. Viele erwarten, die könnten nun weitergehen. Premier Keir Starmer verspricht eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls und wirft Farage heute im Parlament vor, die, Zitat, Tragödie für Spaltung zu nutzen, entgegen dem Wunsch der Novak-Familie.
Es ist einer der größten Drogenfunde der vergangenen Jahre. Ermittler haben in Wilhelmshaven mehr als 8 Tonnen Kokain sichergestellt. Die Drogen befanden sich in einem Container aus Westafrika, der für Spanien bestimmt war. Der Straßenverkaufswert des Kokains liegt bei geschätzt 500 Millionen Euro. Zollbeamte hatten den Fund bereits im Februar gemacht. Er war wegen laufender Ermittlungen jedoch geheim gehalten worden. Laut Zoll verlagern sich die Routen für den Drogenhandel zunehmend in kleinere und mittlere Häfen. Nach Diskussionen über eine Nacktszene mit der damals 13-jährigen Schauspielerin Nastassja Kinski hat Regisseur Wim Wenders seinen Film Falsche Bewegung zurückgezogen. Das Werk aus dem Jahr 1975 dürfe nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht werden, teilte die Wim Wenders Stiftung mit. Zudem entschuldigte sich der Regisseur bei Kinski. Der Forderung der Schauspielerin, die Szene aus dem Film zu entfernen, folgte Wenders nicht. Und nun die Wetteraussichten für morgen Donnerstag, den 4. Juni.
Ein Tiefausläufer sorgt morgen für turbulentes und zum Teil sehr stürmisches Wetter. Schon heute Nacht frischt der Wind weiter auf. Vom Westen und Nordwesten breiten sich dichte Wolken mit Regen bis zur Mitte aus. Morgen ist es von Brandenburg bis nach Ostbayern noch länger freundlich, sonst wechselhaft mit vielen Wolken und teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Dabei drohen teilweise schwere Sturmböen. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen 17 und 6 Grad. Morgen in der Eifel maximal 16, in der Lausitz bis zu 26 Grad. Am Freitag im Südosten noch länger regnerisch, sonst wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Samstag erst oft freundlich, später vom Südwesten bis in die Mitte mehr Wolken und Schauer, die am Sonntag die Nordhälfte erreichen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Susanne Stichler, Bundesaußenminister Badefuhl, warum Deutschland bei der Wahl in den Sicherheitsrat gescheitert ist. Und wir blicken nach Venezuela, wo die Menschen wieder optimistischer in die Zukunft schauen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.